Ja, dann würde ich sagen, herzlich willkommen alle miteinander. Guten Morgen, Karl-Heinz, grüß dich.
Ja, grüß dich, Simon. Es wird ja Zeit, dass wir uns mal wieder unterhalten.
Ja, ist schon eine ganze Weile her, das stimmt. Ich checke gerade nochmal, die Aufnahmen laufen, der Livestream läuft. Andreas schreibt gerade, unsere Pre-Show war auch schon zu hören. Das stimmt, aber das ist ja nicht schlimm. Wir sind ja nicht im Fernsehen. Ja, herzlich willkommen, neue Ausgabe LernOS on Air mit Corporate Learning Podcast. Jetzt ist es eine Weile her. Für alle, die sich einbringen wollen, ihr könnt gern über den LinkedIn-Chat, also es gibt ein LinkedIn-Event, unten in den Chat was schreiben, da haben wir ein Auge drauf. Ihr könnt uns beide auf Mastodon anschreiben und es gibt auch einen Discord-Kanal, da könnt ihr gerne chatten. Ja, im Discord-Server der Cognion Akademie, da sehe ich den Andi auch schon, der hat schon was geschrieben, also da findet man den Weg hin. Die Aufzeichnung wird dann hinterher im LernOS on Air Podcast veröffentlicht und auch im Corporate Learning Podcast, wie immer. Ja, Karl-Heinz, jetzt, warum haben wir denn eine ganze Weile lang nicht mehr gepodcastet? Du warst viel unterwegs, ich hatte viel Events. Wie ist bei dir so die Lage aktuell im Hochsommer?
Ja, also im Hochsommer, es hat nicht bloß mit dem Sommer zu tun, ist die Corporate Learning Community ja ohnehin immer ein bisschen weniger aktiv, weil viele ja auch schon im Urlaub sind und so. Aber wir hatten ja in diesem Frühjahr auch ein sehr heftiges Programm in der Corporate Learning Community. Da war ja zunächst mal der große CL MOOC 24, dann kam gleich anschließend das CLC 24 in Hamburg und online. Und dann folgte auch noch der CLC Promptathon in Walldorf. Und wenn man sich das alles so anguckt, das war natürlich heftig in wenigen Monaten. Und wir sind ja ausschließlich ehrenamtlich organisiert. Also alle, die bei uns mitmachen, die machen das irgendwie so nebenbei. Und dann muss man so ein bisschen vorsichtig sein. Man darf dort auch nicht das Rad nicht überdrehen, weil es ist ja ohnehin schon erstaunlich, wie viele Leute sich da wirklich auch viel Zeit nehmen, um die Dinge richtig gut vorzubereiten. Und deshalb haben wir gesagt, danach muss jetzt mal ein bisschen Pause sein. Und jetzt Pause heißt aber nicht, dass die Corporate Learning Community so gar nichts mehr gemacht hat. Also in der Zwischenzeit ist so dieses Meetup, Corporate Learning Meetup, Lunch and Learn, wieder neu aufstanden. Und zwar neu deshalb, weil zwei neue Hosts sich bereit erklärt haben, nämlich Joachim Niemeyer und Anja Wagner. Und die haben das wirklich gut gestartet mit vielen Teilnehmern und schon wieder zwei Terminen. Und eine weitere Aktivität ist in Österreich passiert. Die österreichische Corporate Learning Community, die haben in der Zwischenzeit mal wieder ein Barcamp gemacht. Ich glaube, das ist das sechste oder so, was die schon organisiert haben. Und sie haben dort dieses Admonter Veränderungsrad weiterentwickelt. Also auch eine gute Idee. Die haben so eine Idee, wie sie praktisch sich gemeinsam die Veränderungen in Organisationen besser erarbeiten.
Und was ist denn das Admonter Rad? Das kenne ich noch gar nicht. Ist das ein Change Management Modell oder?
Ja, sie haben sich mal Gedanken gemacht, wie denn eigentlich so Veränderungen in Richtung lernende Organisation bisher angegangen werden. Und sie hatten dann so die Idee, eigentlich fangen wir das von der falschen Seite an. Wir müssten auf der anderen Seite anfangen. Und da haben sie praktisch sich so überlegt, wie können wir das grafisch darstellen. Und deshalb nennen sie es Veränderungsrad und Admont deshalb, weil der Ursprung auf, ich glaube, es war so ein Schloss oder irgendeine Burg in Admont in Österreich war. Und deshalb haben sie es so genannt. Und ja, schön, sie bleiben dran. Sie entwickeln das praktisch ständig weiter. Also richtig schöne Aktivität.
Da würde ich mal den Link, fällt mir gerade ein, zum Thomas Jenewein herstellen, weil der schreibt gerade an einem LernOS Change Management Leitfaden. Und da wollen wir nächstes Jahr quasi zur LOSCON das mal zusammenbringen mit dem LernOS für Organisationen Leitfaden, wo es ja genau um den Change in Richtung lernende Organisation geht, weil die meisten Change-Management-Ansätze ja meist so IT-Einführungsprogramme und Prozesse sind. Ne? Also da, falls der Thomas zuhören sollte, ja, da können wir mal den Link herstellen in die Gruppe.
Sehr gut. Ja, das ist richtig gut. Ja, und dann haben wir noch eine dritte schöne Aktion, der Oliver Ewinger und der Sebastian Zwingmann. Die haben sich überlegt, wir haben auf LinkedIn, in unserer LinkedIn-Gruppe ja permanent neue Mitglieder, also so pro Woche sind es so etwa 10, kann man sagen. Und die laden einfach die neuen Mitglieder der letzten Zeit mal zu einem Online-Meeting ein und machen so ein Onboarding. Also auch das ist eine richtig schöne Aktivität.
Aber ich glaub, ansonsten haben wir in der LinkedIn-Gruppe neu sind, hatte der Olli erzählt auf dem CLC, ne? Die lädt er, glaube ich,
genau. Ein. Die cool. In der LinkedIn-Gruppe neu sind, die werden einfach eingeladen, um damit ein bisschen mehr von der Corporate Learning Community mitzukriegen. Finde ich eine richtig schöne cool, Idee.
Ja.
Und auch wieder sowas, was einfach in der Community entstanden ist. So, aber außerdem gibt es ja ganz andere Communities, die auch einen Teil unserer CLC-Mitglieder intensiv engagieren. Zum Beispiel die LernOS-Community von dir, Simon, und auch zwei intensive Events hast du ja hinter dir, den KI-MOOC und die LernOS-Convention.
Genau, wir haben ja dieses Pattern quasi dieses Jahr mal einen MOOC auszuprobieren vor dem Event, haben wir ja in beiden Communities gemacht, ne? Wie du gesagt hast, sowohl Corporate Learning Community als auch in der LernOS Community. Wir haben das genutzt, um den neuen LernOS KI-Leitfaden auszuprobieren. Normalerweise sind ja diese Lernpfade immer auf 12 Wochen angelegt und damit wir quasi nicht vor dem Corporate Learning Camp starten, aber bis zur LOSCON fertig sind, haben wir den Lernpfad auf letztendlich netto 5 Wochen, es waren die Pfingstferien dazwischen, da hätten wir eigentlich 7 Wochen gehabt, so zusammengepresst, was wir dann auch im Feedback gemerkt haben. Also es waren durchaus einige Lernende, die geschrieben haben, dass das von der Zeit doch knapp war, dass man mehr als 1-2 Stunden pro Woche braucht. Das war uns aber vorher schon bewusst, einfach weil wir im Wesentlichen ja fast sozusagen das Doppelte an Lernpensum reingequetscht haben. Uns war es aber wichtiger, dass sozusagen alle mit dem abgeschlossenen MOOC quasi in die LOSCON kommen. Weiß nicht, hast du den mitgemacht, den KI-MOOC? Warst du da mit dabei?
Ja, aber nicht so richtig intensiv.
Okay.
Ich habe im Moment so ein anderes großes Privatprojekt und habe gesagt, ich muss nicht immer alles mitmachen, obwohl es mich sehr gereizt hat.
Klar. Ja, und ich finde, was halt spannend war, also wir haben quasi ausgezählt, so über die 5 Wochen, wir hatten, glaube ich, 2300 Teilnahmen oder so. Ungefähr das Ähnliche nochmal bei den Abrufen auf den YouTube-Aufzeichnungen. Da gibt es natürlich ein paar Doppelungen, aber das ist so ein ähnlicher Effekt, wie wir damals auch schon 2013 beim Management 2.0 MOOC hatten. Da sind ja einige gekommen und gesagt, wir haben Abteilungsbesprechung oder irgendwas, deswegen kann man nicht in der Live-Session dabei sein, Montag 13 Uhr. Und deswegen haben wir da auch diesmal wieder die YouTube-Aufzeichnungen bereitgestellt. Und es gab extrem viel Feedback auf dem Leitfaden, also so die Leitfäden generell als Basis für MOOCs, das eignet sich, glaube ich, sehr gut. Es haben ganz viele Leute entweder Feedback über Feedback-Formular gegeben oder auch direkt in die GitHub-Kommentare geschrieben. Also da werden wir jetzt, wenn wir uns als Leitfadenteam treffen, mal das irgendwie alles strukturieren müssen. Da ist von Rechtschreibfehler, Links sind falsch, aber auch bis zu vielen inhaltlichen Ideen ganz viel drin. Und ich hatte den Eindruck, dass halt ganz viele Leute, die mitgemacht haben, jetzt, klar, wir haben jetzt 1,5 Jahre irgendwie generative KI vorhanden, aber ganz viele waren so noch in dem Modus, naja, man probiert hier mal aus und man probiert da mal aus. Aber so richtig tief sind viele noch nicht gegangen. Und ich glaube, für viele war jetzt einfach der MOOC der Anlass, da mal so richtig tief reinzugehen und über den Lernpfad dann auch zu gucken, was sind denn jetzt so wirklich die Anwendungsfälle in meiner Praxis, ne? Wo spare ich mir wirklich Zeit? Wo werde ich wirklich kreativer durch das Sparring mit der KI? Und da sind wir jetzt gerade noch die Badges gehen heute raus, ein bisschen verspätet. Jeder sollte so ein Lessons-Learned-Post schreiben, was er oder sie so gelernt hat. Und das werden wir da mal zusammenfassen. Aber beim Drüberschauen hat man das schon gesehen, dass da eben ganz viele jetzt wirklich die generative KI so mit an ihren Arbeitstisch setzen. Ich weiß nicht, ob du, wie es bei dir ist, so. Ja, schieß los.
Das ist schon mal eine richtig gute Idee, praktisch so einen Leitfaden richtig massiv auszuprobieren, also mit richtig Massen von Leuten, um damit auch Rückmeldung zu kriegen. Eine bessere Form von Ausprobieren gibt es ja gar nicht. Ne? Und gleichzeitig wird er richtig bekannt dadurch.
Ja, und wir haben auch noch so im Schatten, das hat man gar nicht so mitgekriegt, Marcel hat es in den Live-Sessions ein paar Mal erwähnt, ne? Es gab einige Firmen, die quasi intern parallel dann den MOOC auch laufen lassen. Meistens da, manche in auch in diesem 5-Wochen-Rhythmus, andere in 12 Wochen. Ja, weil ja doch aus in den Organisationen die Rahmenbedingungen ein bisschen anders sind. Welche Tools darf ich nutzen? Wie sind die rechtlichen Rahmenbedingungen? Da hat zum Beispiel der Marcel und Conti intern, die haben den laufen lassen oder sind noch dabei, weil sie die 12 Wochen voll machen mit den ganzen internen Kommunikationsmenschen, ne? Also die so von Pressearbeit über Intranet, Newsletter und so weiter machen. Und der Bernd hat auf LinkedIn geschrieben, die haben das bei Vitesco gemacht mit 400 Teilnehmern, glaube ich, intern. Und da werden wir jetzt dann auch nochmal aufrufen, irgendwann im September, denke ich, werde ich das machen, wenn dann Conti auch fertig ist, wer das alles gemacht hat. Und dann werden wir da auch nochmal so einen Erfahrungspodcast machen. Aber ich glaube, das ist jetzt was, wenn man in der Organisation, jetzt sind ja ganz viele Unternehmen gerade dabei, ist so Freigaben zu machen oder Copilot-Lizenzen einzukaufen oder ChatGPT Enterprise zur Verfügung zu stellen. Und dann stehen die natürlich genau auch vor der Herausforderung, wie kriege ich jetzt eine große Menge von Leuten irgendwie an dieses Thema generative KI und wie werde ich damit produktiver heran. Ja, was ich auch sagen muss, das habe ich auch so ein bisschen unterschätzt. Ne? Wir haben schon geguckt, dass der MOOC 2 Wochen endet, bevor die LOSCON ist. Nichtsdestotrotz war das natürlich schon eine fette Belastung. Vor allen Dingen, weil halt ganz viel Kundenevents dieses Jahr auch vor der LOSCON lagen. Ne? Also da war das Datev DigiCamp, dann war SAP Training Forum und noch ein paar andere. Also ich hatte so Siemens hat mal Digital Together ein Sommerfest mit einem Stand. Ich hatte irgendwie gefühlt die letzten 4 bis 6 Wochen vor der LOSCON nur Events und MOOCs parallel. Also da würde ich glaube ich das nächste Mal gucken, das auch noch etwas mehr zu entzerren, aber man könnte sagen, man hat es ja vorher gewusst oder geahnt.
Ja. Aber trotzdem, Hochachtung, Simon, wir stehen immer staunend daneben, was du alles packst.
Ja, man muss sagen, es tun ja viele immer so ein bisschen, wenn ich so in diese New Work Bubble reinhöre, ne, ist das bei dir oder bei mir? Hier
ist irgendwo ein Tattoo. Ist bei mir, hier fährt die Feuerwehr da.
Immer so ein bisschen auf Taylor und Prozessorganisation und so weiter rumklopfen und sagen, das ist alles Oldschool, braucht man nicht mehr, New Work ist anders. Ein Großteil davon, dass man so viele Sachen überhaupt schafft, liegt letztendlich an Prozessorientierung. Also es ist jetzt über die Jahre, ich meine, bei uns angefangen vom Knowledge Jam, da warst du, glaube ich, auch schon dabei, über dann später No-Touch, LernOS Camp, LernOS Convention, sind einfach halt die Prozesse rund um so Events sehr gereift und sind sehr effizient, ne? Sodass man mit einem relativ überschaubaren Aufwand und auch was Logistik angeht, wenn man von Jahr zu Jahr besser, nur so, dass die ganzen Sachen, die man braucht, alle schon in Kisten gepackt im Lager stehen. Klar muss man die nochmal testen, aber irgendwie das funktioniert halt alles relativ flüssig mittlerweile. Und auch das Orga-Team, muss ich sagen, wir haben jetzt die Retro nachher um 10, also weiß noch nicht, wie die es empfunden haben, aber so aus der Stimmung kann ich sagen, ist das so ein echt eingespieltes Team mittlerweile. Wir waren jetzt 16, glaube ich, 12 oder so vom letzten Jahr. Nur wo man halt einfach merkt, jeder weiß, wo man hinpacken muss und das hilft natürlich auch.
Ja, ich meine, klar, du hast das alles optimiert, auch das ist anerkennenswert, aber die Arbeit bleibt trotzdem. Du musst praktisch das Orga-Team zusammenhalten, du musst dafür sorgen, dass wirklich alles erledigt ist und du musst die ganzen Dinge beschreiben auf der Plattform und so weiter. Also da ist schon viel Arbeit hinter, ich weiß es, da kannst du noch so viel gut vorbereiten, aber jeder Event ist anders und du hast ganz viel Arbeit damit. Ja. Nee, Hochachtung. Also sehr schön, dass es
so die Prognose ist auch, dass uns die KI die Arbeit nicht abnehmen wird. Ne? Also genau, auch da werden jetzt dieser viel ausprobiert mit KI. Kann ich vielleicht auch gleich noch ein bisschen erzählen. Aber klar, diese Basisarbeit, die du sagst und den Teamwork dahinter, das kriegt man natürlich nicht automatisiert. Ja, ansonsten, wir waren wieder auf der Burg, also Kaiserburg Nürnberg. Für die Offsite-Location hat sich ja irgendwie etabliert. Was wir letztes Jahr schon hatten, so als Nebenläufer, dieses Jahr ein bisschen ausgebaut haben noch, war quasi, wir haben es dezentrale Lokationen genannt. Das ist ein bisschen nach dem Vorbild vom Chaos Communication Kongress. Da gibt es so unter dem Label Kongress Everywhere die Idee, dass wenn jemand nicht zum Kongress fahren kann, man halt irgendwo in der eigenen Stadt oder im eigenen Hackspace oder so quasi so eine Teilnahme ermöglicht. wo man dann halt nicht alleine irgendwie im Homeoffice sitzt, sondern mit ein paar Leuten zusammen ist. Ne, und das finde ich eigentlich ganz spannend, ne? Nicht nur hybrid, nicht nur zu denken als ein zentraler Ort und alle anderen sind zu Hause, sondern vielleicht ist es schöner, auch wenn ich nicht fortkommen kann aus Gründen, dann eben nicht alleine zu sein, sondern mit 15, wie viel auch immer anderen. Das hat man letztes Jahr beim Dativ Kanzleicamp schon ausprobiert im Herbst. Da waren die dezentralen Dativ-Standorte quasi so Lokationen, ne, so was weiß ich, München, Stuttgart und so. Ja, und das sind dann natürlich nicht Hunderte, so wie hier in Nürnberg vor Ort, aber es waren halt dann teilweise 15, 20, wie viel auch immer Leute. Und die haben halt dann auch Pausengespräche und haben auch irgendwie, können sich austauschen, können ein kleines Abendevent machen, können über die Sessions zusammenreden. Und da habe ich mal, mal schauen, ob das klappt hier, ein Schnipsel aus der Abschlussrunde, Sekunde.
Ja, hallo Simon, liebe Lernos-Community, ganz liebe Grüße aus Bern. Wir haben wirklich zwei tolle Tage mit euch verbracht. Also die Energie von der Burg in Nürnberg war wirklich spürbar, hier auch bei uns.
Und das waren die Katja und der Max haben das organisiert. Die waren, glaube ich, auch im Peak irgendwie 14 Leute oder so. Und das wollen wir
ja, bitte? Ich habe eben nichts gehört. Bei mir kam nichts an, ja.
Du hast nichts gehört?
Nee.
Ah, okay, weil der Track, warum ist das so? Ja, das muss ich nachher reinschneiden. Ja. Also die Katja Kunze hat ja gesagt, dass die sozusagen die Stimmung und die Atmosphäre von der Burg eben auch bei ihnen ankam. Ne? Sie haben das so organisiert, dass sie quasi in Räumlichkeiten der Schweizer Post sozusagen wie so einen kleinen Coworking-Bereich, also mit Besprechungsraum und so organisiert haben. Und dann waren da, glaube wie gesagt, knapp 15 Leute oder so vor Ort und haben sich dann auch immer wieder eingeklinkt. Ne? Die haben wir in die Bühne dann reingeschaltet, sodass die als Gruppe da auch aufgetaucht sind. Und das ist was ich nächstes Jahr so ein bisschen pushen will, ne? Dass man da mehr dezentrale Satelliten hat, wo dann eben eine Handvoll Leute oder auch zwei Handvoll Leute eben gemeinsam teilnehmen können. Von den Teilnehmerzahlen waren wir ähnlich wie letztes Jahr. Das liegt so ein bisschen dran, weil wir halt cappen auf der Burg. Ne? Also die, wenn du dich erinnerst, letztes Jahr war es ja ziemlich heiß. Temperatur war ein Tick besser dieses Jahr. Aber wir haben gesagt, wir wollen da eigentlich 120, was ich so für eine ideale Barcamp-Größe eigentlich auch halte, ne? Für den Barcamp-Tag bei 4 Breakout-Räumen. Und haben jetzt quasi die Tickets vor Ort, hatten wir auf 130 gesetzt, weil wir mit gewisser No-Show-Rate gerechnet haben. 123 waren dann da. Und 61 waren online, das sind 4 mehr als letztes Jahr. Aber im Kern, also dieses Jahr hat man 123, 61 und letztes Jahr hat man 117, 57. Also im Kern ist das gleich. Na, wir haben auch die Online-Tickets auf 130 gecapped, weil ich halt denke, wenn die Onliner viel, viel mehr werden würden als vor Ort, dann hast du da auch so ein Ungleichgewicht quasi drin. Und da haben wir gesagt, werden wir nächstes Jahr einfach mal noch ein bisschen mehr Promotion machen, weil anders als bei anderen Events, wo du viel mehr Onliner hast als vor Ort, ne, haben wir eben so 2/3 der Leute, die vor Ort kommen wollen. Viele auch, die letztes Jahr online waren oder letztes und vorletztes Jahr und dann gesagt haben, jetzt wollen sie endlich mal vor Ort kommen auch, was ich auch okay finde. Aber online hätten wir ein bisschen Platz noch gehabt. Ich weiß gar nicht, wie das Verhältnis beim Corporate Learning Camp war. Hast du das da im Kopf, vor Ort versus online?
Warte mal, wir hatten, glaube ich, vor Ort, wir hatten, glaube ich, vor Ort knappe 200 irgendwie und wir hatten online so 80, sowas.
Aber ist auch ähnlich, ne? 2/3, 1/3 ja. Dann ungefähr.
Ja.
Ja. Ja, also ich kann mir halt vorstellen, jetzt bei so Veranstaltungen, die eher so auf Informationsvermittlung aus sind, ne? Also wo es viel Vorträge und so gibt, da ist ja oft der Überhang, dass du teilweise riesengroße No-Show-Raten vor Ort hast und vor allen Dingen dann halt teilweise 80-70% der Leute online sind. Ich könnte mir halt vorstellen, bei so Community-Events, wo es wirklich auch darum geht, dass sich Gemeinschaft von Leuten einmal im Jahr trifft, dass da halt dann doch wichtiger ist, auch vor Ort zu kommen, ne? Und sozusagen, dass der Online eher das ist, was nebenher läuft.
Ja, das Problem ist halt immer, das Wollen ist das eine, ich will dahin und das andere ist, ich darf nicht, weil die Reisebeschränkungen gerade in den Unternehmen, denen es im Moment nicht so gut geht, wieder massiv zugenommen haben. Ne?
Ja, das ist auch, also ich stelle es auch überhaupt nicht in Frage, ich finde es super und würde auch sagen, das Hybrid, das hat dieses Jahr so flüssig geklappt. Das war so im Hintergrund eigentlich, sowohl jetzt was die Technik vor Ort angeht, warte mal, der Benjamin schreibt gerade im Chat, er hört uns nicht mehr. Kann mal noch jemand im Chat schreiben, ob wir insgesamt nicht mehr zu hören sind, weil bei uns eigentlich sieht alles normal aus. Auch in den Sessions mit den Room Buddies und diesen Hybrid Meeting Kits, da basteln wir gerade an der nächsten Version. Silvia schreibt, sie hört uns sehr gut. Das hat auch super funktioniert. Und ich denke, das ist halt was, das geht jetzt nicht mehr weg. Also ich glaube, weiß nicht, ob das heute in der Retro aufkommt. Ich kann mir vorstellen, dass niemand irgendwie die Frage stellen wird oder einen Raum stellt, nur weil jetzt nur ein Drittel der Leute online war, dass man das Hybrid wegnimmt, weil man würde ganz viele Leute aus der Community damit einfach abschneiden und auch im Feedbackbogen kam das auf jeden Fall Hybrid beibehalten. Ne? Und dann kann man halt gucken, dass man da eben die Hybrid-Seats auch noch voll ausnutzt. Aber das weiß nicht, beim Corporate Learning Camp werden wir es auch nicht in Frage stellen, ne? Kann ich mir vorstellen.
Nee, genau. Also Simon, ich meine auch, wir haben ja sehr profitiert von deinen Ideen und von deinen Hybrid-Meeting-Kits, die du ja auch immer wieder schön weiterentwickelst und auch veröffentlichst, sodass es jeder auch nachmachen kann. Man muss dazu aber immer sagen, alle, die dich vornehmen, Hybrid zu machen, wenn man es richtig machen will, es ist ganz schön aufwendig. Also man muss da wirklich Energie reinstecken, dass die Technik funktioniert, ist das eine. Und das zweite ist, man muss alle darauf einstimmen, dass sie eigentlich alle Onliner sind. Also Hybrid läuft nur, wenn die Leute auch wirklich ihre mobilen Geräte dabei haben. Sonst hat man doch wieder eine Zweiklassengesellschaft dabei. Und es ist dann auch, man braucht auch ein bisschen technischen Sachverstand dafür. Also auch jemanden, der die Technik betreut. Das kann man nicht alles so nebenbei machen. Das war bei euch ja auch so. Ihr habt ja ein ganzes Technikteam jetzt eingesetzt, ne?
Ja, es ist, also wenn ich es vergleiche mit anderen Veranstaltungen, gerade jetzt auch bei Kunden, wo dann teilweise hinten im Front of Hall 6, 7 Leute sitzen, fahren wir es relativ hemdsärmelig, würde ich sagen. Ne? Also ich nenne es immer so DIY-Technik, weil so die ganzen Prozeduren und auch das Equipment, was wir nutzen, das ist halt schon eher so aus dem YouTuber-Bereich, ne? Und nicht aus dem professionellen Event-Bereich. Das führt aber halt dazu, dass man auch Leute, die jetzt da nicht tief drin stecken, mit 15, 20 Minuten Einführung da ranführen kann. Und das ist so ein bisschen der Sweet Spot, den wir versuchen da zu erreichen. Weil bei ganz vielen Organisationen hast du halt, weil wir kommen ja so aus dem Wissensmanagement und aus Community-Veranstaltungen für Wissenstransfer, da ist das keine Option irgendwie für 30.000 Euro eine Eventagentur einzukaufen, die dir dann halt ein hybrides Barcamp hinstellt. Das heißt, das ist so ein bisschen der Sweet Spot, den wir versuchen auszutesten und nach oben zu schieben. Also sprich, du nimmst einfach den Rechner, die dir deine Firma, deine Organisation geben und mit ein bisschen Consumer-Hardware zusätzlich fährst du das ganze Event. Ne? Und ich denke, was du gesagt hast, ist wichtig, eine hybride Veranstaltung, das sind alle auch Onliner. Das hat man auch, du hattest das ja, glaube ich, letztes Jahr in der Moderation eingebaut, ne? Und das haben wir dieses Jahr auch wieder übernommen. Auch für die Vorortleute, also an viel mehr Vorortleute, die jetzt auch Rechner dabei hatten, ne, dass man am Chat teilnehmen kann und solche Dinge. Mit Headsets dabei, dass man sich irgendwo einwählen kann. Und ich glaube, wenn jemand starten will, was halt essentiell ist, was wir im ersten Jahr schon im Kickoff vom Orga-Team gemacht haben, ist dieses Perfectly Hybrid als Mission für die Planung auszurufen. Ne, also einfach mal zu sagen, okay, wir wollen das jetzt in Hybrid machen. Und dann muss von Anfang an, also von wie läuft das ganze Event ab, wie ist die Abendveranstaltung, was für Plattform brauchen wir für den Chat, da muss überall Hybrid rein gedacht werden, ne? Gerade wenn man jetzt vorher Präsenzveranstaltungen gemacht hat, weil dieses, wir machen es so wie bisher und machen halt noch einen Livestream, also das geht sicher in die Hose, ne? Also man muss von Anfang an durch den ganze Event-Design quasi das Hybride denken.
Genau, also es kommt auf diese hybride Kommunikation mit allen Beteiligten an. Also die muss jederzeit möglich sein. Und das ist schon mal ein deutliches Zeichen, dass es mehr ist als so ein Livestream. Ne? So, und wenn man das im Griff hat. Aber nochmal zurück zu deiner Do-it-yourself-Idee. Das klingt so, als wäre es, naja, nicht so ganz professionell. Nee, es ist sehr professionell, was ihr da liefert. Nur eben mit dem Material, was man in der Regel hat, mit ein paar kleinen Ergänzungen. Also insofern, ja, ich finde die Idee richtig gut, aber man braucht das nicht unter den Scheffel stellen. Das ist wirklich eine sehr professionelle Arbeit und man sieht es in den Aufzeichnungen ja auch. Da lässt also das nichts zu wünschen übrig. Ne? Das ist alles wirklich perfekt.
Also das Retro-Pad des Orga-Teams zeigt, dass wir durchaus noch ein paar Wünsche haben. Aber ich glaube schon, in Summe klappt es ganz gut. Stichwort professionell finde ich noch spannend, weil da prallen oft so verschiedene Vorstellungen von was ist professionell aufeinander. Ich habe das jetzt in einigen Kundenevents gemerkt, wo du so mit internen Eventmanagement-Teams zu tun hast und die klammern halt zum Beispiel daran, dass man für die Bühne und das Plenum auf keinen Fall sowas wie Teams oder Zoom nutzen darf, sondern man muss Videostreaming-Dienste verwenden, also sowas wie Teams-Events oder Zoom-Events oder so. Und der Grund ist, dass die halt so vom Mindset volle Kontrolle über dem haben wollen, was du auf der Bühne siehst. Und so sieht es dann aber halt auch aus. Ne? Du hast ein gelecktes Bühnenbild, da gibt es ein Drehbuch, da ist jeder Schnitt klar, da ist sichergestellt, dass nicht irgendwie was Komisches im Chat auftaucht oder jemand von Remote-Land sichtbar sind. Und das führt aber dann halt dazu, dass du in einem Event bist, das sind 150 Leute vor Ort im Plenum, 350 online und du kriegst von den online aber gar nichts mit. Ne? Und das ist halt aus Perspektive solcher Eventmenschen professionell. Ich finde aus Perspektive jemand, der sagt, wie kriegen wir jetzt so ein Barcamp-Hybrid, wo es am Anfang ein großes Hallo gibt und jemand ist aus Mallorca zugeschaltet und einer wandert gerade in Peru und ist mit dabei. Die will ich ja da alle sehen. Und ob da mal dann irgendwie ein Rucksack klappert, weil er umfällt oder so, das ist ja nicht so schlimm. Ne? Und das heißt, beides ist irgendwie aus der individuellen Perspektive professionell, aber man muss halt sozusagen sich fragen, was für eine Art von Event will ich machen, ne? Und wie soll sich das anfühlen? Und da ist mir halt jetzt bei so hybriden Events das einfach wichtig, dass man im Raum spürt, dass da Online-Leute sind, ne? Dass die Onliner den Raum auch spüren. Deswegen haben wir immer auch so eine Raumkamera dabei, dass man sieht, was ist gerade im Raum, was passiert da gerade. Und kann man vielleicht noch sagen, was wir dieses Jahr systematischer gemacht haben, war die Online-Moderation und auch die Schalten, wann ist der Raum zu hören, wann nicht. Also Sandra und Nicole haben sich um Online-Moderation gekümmert. Ja, das heißt, wenn sozusagen dann der Raum vor Ort offline gegangen ist, war trotzdem der Teams-Raum noch offen und man konnte miteinander sprechen, konnte sich helfen, Fragen stellen. Und das hat super funktioniert. Das kam auch im Feedback total gut an, dass es quasi nicht nur zwei Moderatorinnen vor Ort gab, sondern dass es eben auch diese Online-Moderation gab. Das werden wir auf jeden Fall fortsetzen. Was man auch
sehr schön. Nochmal zu den unterschiedlichen Vorstellungen von Professionalität. Ich habe so den Eindruck, dieses Authentische, das ist heute was die Leute sehen wollen. Und desto mehr man so auf Hochglanz poliert, desto weniger authentisch wird es sein. Also was du beschrieben hast, man will die Leute auch sehen, man will sehen, was da wirklich passiert ist. Das ist ja viel interessanter als die ausgeblendete Hochglanzperspektive, die einige sich dann da vorstellen. Ja. Ne? So, und insofern glaube ich, die Welt geht eigentlich hin zu dem, ich will wirklich wissen, was da passiert ist. Ich will auch die kleinen Fehler sehen oder die kleinen Unstimmigkeiten, um mir ein Bild von den Leuten zu machen, von der Art und Weise. Und ich gehe dann anders raus, als wenn ich etwas vorgesetzt kriege, was so durchchoreografiert ist, dass da gar nichts passieren konnte, eventuell noch rausgeschnitten ist und so weiter. Ne? Also von daher glaube ich, auch diese Art von Professionalität, glaube ich, müsste zunehmen. Und so ein Beispiel für mich sind Podcasts eigentlich. Ne? Podcasts transportieren jetzt plötzlich die Originalstimme, nicht mehr den Sprecher und transportieren damit ganz viel, was sonst einfach irgendwie untergeht, weil man es irgendwie schön machen will. Ne?
Ja.
Und ich glaube, dass insgesamt sind bei Veranstaltungsaufzeichnungen ist das meiner Ansicht nach auch ein wichtiger Trend.
Ja, ja, und es ist halt oft sind es halt die gleichen Leute, die auch die Pressekonferenz oder irgendwelche Investoren-Events machen, ne? Und da kann ich dann verstehen, dass man da eher so ein Fernseh-Mindset hat, ne? Also das produziert man halt eher wie so eine Tagesschau mit Studio und Sprecher und Beleuchtung. Und man kann aber zum Beispiel sehen, jetzt SAP Training und Adoption Forum war ja auch kurz vor der LOSCON. Da gibt es halt einen aus der IT, den Martin, der sich da reingefuchst hat in dieses Hybride und von Jahr zu Jahr ein Setup ausbaut. Und neben Thomas und Seider als Moderatorin im Team fährt er halt die ganze Technik an der Bühne alleine und hat es optimiert. Ne? Und da, das ist ein Event mit Kunden. Ne? Also da würde ich sagen, trauen sich auch nicht viele Firmen, dann so ein, was weiß ich, Live-Teams zu zeigen und Live-Kommentare im Plenum zuzulassen. Und ist für mich aber ein schönes Beispiel, dass es auch geht. Und dass, wenn man sich es traut, man feststellt, dass das nichts Schlimmes passiert in der Regel. Also bisher ist es noch nicht, Klopf auf Holz. Und B, das halt bei den Kunden auch sehr gut ankommt, ne? Weil so wie du sagst, ne, es fühlt sich authentisch an, es fühlt sich echt an, man spürt die Leute, die online dabei sind, also da kann man vielleicht aufrufen, ein bisschen mehr Mut bei dem Veranstaltungsdesign an den Tag zu legen.
Genau.
Na, was hat man noch? Wir hatten letztes Jahr ja, da war glücklicherweise die Burg am Tag vorher schon frei und wir konnten vorher aufbauen, das hat uns ja letztes Jahr schon massiv geholfen, dass einfach an Tag 2 früh kein Aufbau mehr ist. Das war schon stressig sonst. Und das haben wir dieses Jahr wieder gemacht und haben die Zeit einfach genutzt für so ein offenes Coworking. Also wir haben die Veranstaltung um 13 Uhr starten lassen an Tag 1, aber haben gesagt, wer will, kann ab 9 schon zum Coworking kommen. Das konnte man auch im Anmeldeformular angeben. Dann haben die Leute auch einen Essensgutschein schon gekriegt für die Burg unten. Und das kam auch super an, ne? Weil so ab... Es waren um 9 schon Leute da, aber so spätestens ab 10, ich glaube zum Mittagessen waren dann schon 60 oder 70 vor Ort, also mehr als die Hälfte. Und das werden wir auch nächstes Jahr auf jeden Fall fortsetzen, weil das so ein schöner Soft-Launch in die Veranstaltung war. Ja, sonst vom Grundraster war es gleich. Wir haben eine ausgiebige Networking-Session gemacht, die kam sehr gut an. Hat Anke und Sandra moderiert. Also um so Leute miteinander zu vernetzen, gerade zu den KI-Themen, um auch so den Raum genutzt haben mit so Aufstellung im Raum und quasi einem Pendant online, kann man sich nachgucken, ist auf YouTube. Lightning Talks haben wieder sehr gut funktioniert, fand ich. Also das ist so ein bewährtes Element. Was neu war im Abendprogramm, waren zwei Dinge. Wir hatten Live-Musik, das war cool, der SPR und der Benno, die kennst du wahrscheinlich auch, ne? Stefan von Barcamp Nürnberg, die haben quasi so ein Elektromusik-Set live gespielt. Das ist auch auf Soundcloud mittlerweile veröffentlicht. Das ist ganz witzig, weil wenn Leute selber Musik machen, hast du die ganze GEMA-Problematik nicht. Ne? Also das war ganz cool. Und abends haben wir dann Prompt-Battle gespielt. Ja, wolltest du zur Musik noch?
GEMA, nur wenn Sie sich nicht bei der GEMA angemeldet haben, denn sonst ist alles, was Sie komponieren, auch frei GEMA-pflichtig. Ne? Aber der SPR weiß da Bescheid.
Ich glaube, das haben die unter Kontrolle, genau.
Genau.
Nee, und abends haben wir dann, weiß nicht, ob du dich erinnerst, wir haben ja schon mal ich glaube, es war das erste Pandemiejahr, haben wir abends Jeopardy gespielt über Remo noch oder so. Und dieses Jahr haben wir ein Prompt-Battle gemacht. Und Prompt-Battle, das hatte ich auch beim Kongress kennengelernt. Das ist quasi, du hast 8 Leute spielen gegeneinander und du hast so Challenges, also zum Beispiel, wo siehst du die LernOS-Community in 10 Jahren oder was gefällt dir an deinem Gegenüber? Also so Art von Challenges, zu welchem Thema hättest du gerne einen LernOS-Leitfaden? Und dann sitzen quasi immer 2 Leute nebeneinander auf der Bühne vor einer Bild-KI und die müssen quasi die Challenge innerhalb von 60 Sekunden in einen Prompt übersetzen und dann den abschicken. Dann werden 4 Bilder generiert und dann müssen sie eins auswählen und das Publikum entscheidet dann per Applaus, wer die Challenge besser gelöst hat. Ja, und so haben wir mit den 8 Leuten passend zur EM eine Vorrunde gespielt. Da sind dann 4 rausgefallen, dann ein Halbfinale. und ein Finale, das hat dann der Bernd gewonnen. Aber da geht es natürlich nicht um Gewinnen, sondern es geht halt darum, dass du Leuten mal live beim Prompten zuschauen kannst und so ein bisschen siehst, ne, wer hat da welchen Stil und was führt wie zum Erfolg. Also das war super lustig gewesen. Andi schreibt im Chat, Prompt Battle war cool. Also das fand ich auch. Da habe ich ein bisschen geschwitzt vorher, weil wenn du es noch nie gemacht hast, ne, und ob das auf der Bühne klappt, gibt es auch ein paar Sachen, die man verbessern kann. Aber ich glaube, alles in allem hat es ganz gut funktioniert. Ist auch auf YouTube mittlerweile.
Ja, Simon, die Zeit läuft uns ein bisschen davon. Ich würde gern ein Thema noch einbringen, und zwar so über die CLC denke ich so ein bisschen nach. Ich habe so den Eindruck, die CLC braucht so ein neues Ziel. So, desto mehr ich drüber nachdenke, desto mehr wird mir klar, wir haben ja bisher so die Vorstellung gehabt, dass wir in der CLC das selbstgesteuerte Lernen in viele Organisationen tragen, ist ein bisschen übertrieben, aber viele Organisationen ermutigen wollen, das selbstgesteuerte Lernen viel mehr in den Vordergrund zu rücken und Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass sowas funktioniert. Und das machen wir jetzt jahrelang, und ich habe so den Eindruck, alle wichtigen Organisationen haben das auch wirklich übernommen. Also selbstgesteuertes Lernen ist ein großes Thema in vielen Organisationen, ja, noch nicht in allen, aber wir sind auch nicht dazu da, die letzte Organisation da auch noch zu überzeugen. Die haben jetzt genügend gute Beispiele, an denen sie sich orientieren können. Und jetzt könnte die Corporate Learning Community so zum nächsten Ziel übergehen. Und da ist so die Frage, welches Ziel nimmt man da? So meine ganz persönliche Vorstellung wäre, dass wir so als nächstes Ziel uns das Thema mal Rahmenbedingungen für echte Kompetenzentwicklung uns vorstellen. Denn ich glaube, wir machen bisher noch einiges falsch, weil wenn Unternehmen Mitarbeiter in ein Training schicken, dann wollen sie eigentlich, dass die Mitarbeiter hinterher in der Lage sind, bestimmte Dinge auch zu können. Und Können hat mit Kompetenz zu tun. Also ich kann es alleine auch tun. Aber wenn ich unsere Trainings so ansehe, so mal plakativ gesprochen, dann sind wir am Ende des Trainings immer zufrieden, wenn wir wissen oder wenn wir sagen können, die wissen jetzt, wie es geht. Aber Wissen ist noch lange keine Kompetenz. Und Kompetenz, da gibt es ja diese schöne Definition von Sauter und Erpenbeck, die da sagen, Kompetenz ist die Fähigkeit, auch in unvorhergesehenen Situationen selbstgesteuert richtig zu handeln. Und es bedeutet, wenn ich in unvorhergesehenen Situationen richtig handeln will, muss ich solche Situationen vorher oder normale oder andere Situationen vorher schon mal selber beherrscht haben und selber durchlebt haben. Und insofern ist Kompetenz immer etwas, was man sich wirklich nur selber erarbeiten kann. Also hier wird so ganz deutlich, man kann keine Kompetenz vermitteln, ne? Ich behaupte zwar, Wissen können wir auch nicht vermitteln, das muss man sich auch selbst erarbeiten, aber da gibt es immer noch so die Vorstellung, wir vermitteln etwas. Und bei Kompetenz ist diese Vorstellung wirklich vollkommen daneben. Und da ist jetzt die Frage, wie könnte man es schaffen, dass wir Learning Professionals und alle, die sich mit Lernen beschäftigen, mehr die Kompetenz so unterstützen und Leute dabei unterstützen oder ihnen den Rahmen geben, praktisch Erfahrungen zu machen, die sie möglichst auch im Job machen. Also das ist eine ganz andere Rolle als irgendwo ein Seminar zu geben. So, aber das ist jetzt meine Vorstellung, und ich bin aber froh, dass es in der Zwischenzeit so ein kleines Kernteam aus dem CLC-Kernteam gebildet hat, die sich jetzt in den nächsten Tagen mal darüber Gedanken machen, was könnte eigentlich der nächste Schritt für die Corporate Learning Community sein. Und ich bin auch deshalb froh, dass das jetzt noch mal ein paar andere auch in die Hand nehmen. Ich werde zwar noch dabei sein, aber ich werde mich bewusst ein bisschen zurückhalten, weil ich denke, ich bin jetzt auch in einem Alter, wo man einfach damit rechnen muss, auch mal aus dem Rennen genommen zu werden. Ich bin jetzt 73, und irgendwie können wir uns jetzt vorbereiten, dass das auch mal in andere Hände geht. Also ich bin schon noch da, aber ich wünsche mir jetzt, dass jetzt auch andere mal die Corporate Learning Community mehr steuern, als ich es bisher gemacht habe. Und insofern bin ich ganz, ganz hoffnungsfroh, dass das jetzt demnächst passiert.
Zu beiden noch was sagen. Also zu dem so langsam ausphasen. Ne? Wir fangen jetzt ja an, Silvia, habe ich im Chat gesehen, so ein Expert-Debriefing mit dir zu machen, weil das, glaube ich, gar nicht so leicht ist, in der Community jemand wie einen Karl-Heinz zu ersetzen oder einen Nachfolger hinzubekommen. Ersetzen geht ja eh immer nicht. Da werden wir im nächsten Podcast vielleicht nochmal drüber sprechen. Ich werde auch einen Blog schreiben. Ich würde aber gern zu diesem Thema in der Community noch was sagen, weil ich merke immer, wenn du das sagst, jetzt in den letzten Monaten haben wir öfter drüber gesprochen, mich holt das überhaupt nicht ab. Mich holt dieses Kompetenzthema null ab, weil so, das klingt halt so nach 80er Jahre Schulreform. Ne? Diese Sicht irgendwie, Wissen hätte nichts mit Kompetenz zu tun. Ne? Ich habe auch ein paar Mal schon darauf geantwortet, sowas wie Know-how ist ja eigentlich genau dieses Können. Ne? Es geht nicht nur um Know-what, ich weiß, was es alles gibt, das kann ich in Wikipedia nachschauen, ums Know-how geht's. Und ich persönlich würde mir wünschen, dass wir viel mehr auf diese Vision 2030 eingehen. Und dort haben wir ja mal die Arbeitsprozesse in den Mittelpunkt gestellt. Also das Lernen, eigentlich diese Harold Yarke Zitat, ne? Arbeiten ist Lernen und Lernen ist die Arbeit, dass wir viel mehr drüber nachdenken, wie dieses ganze Lernen im alltäglichen Prozess irgendwie stattfindet, wie ich Dinge, die ich, Stichwort 70-20-10, durch harte Aufgaben erlernt habe, wie kann ich das Wissen teilen mit anderen, wie kann ich dafür sorgen, dass die nicht die gleichen Fehler machen. Also dieser gelbe Strang in der Mitte unserer Vision, die Geschäftsprozesse in den Mittelpunkt zu stellen und da das Lernen reinzudenken, fände ich persönlich zielführender, als jetzt die Leute dazu zu ermuntern, jetzt von Wissensvermittlung zu Kompetenzorientierung zu gehen. Dann sehe ich schon die ganzen Akademien, die sich hinsetzen und drüber nachdenken, wie man Kompetenzen messen kann und so weiter. Und das aber in der täglichen Alltagspraxis der Leute wenig Impact hat. Also, ich weiß nicht, Ich muss aus meiner Perspektive sagen, mich spricht es nicht an und mich würde es auch, wenn das jetzt so Themen von Barcamp oder so wären, würde es mich nicht sehr locken, da hinzugehen. Ne? Weiß nicht, dieses selbstgesteuerte Lernen, das fand ich gut, und da gebe ich dir auch recht, da ist viel erreicht, ne? Jetzt sowohl generell Lernzeit, Lerncoaches, Barcamps gibt es in Organisationen. Aber ich finde, wir sollten dieses Thema Lernen und Wissen viel näher an den Arbeitsprozess, an die Kennzahlensysteme, dieser Nachweis. Was bringt uns das denn, wenn wir jetzt einmal im Jahr oder zweimal im Jahr ein Barcamp machen? Sind dadurch unsere Kunden zufriedener? Werden wir innovativer? Also ich fände es interessant, in so eine Richtung zu gehen. Aber deswegen haben wir ja ein Team quasi, was da, ich glaube, ab Montag geht's los, ne, irgendwie ringen wird.
Da. Genau. Also ihr merkt schon, es ist ganz gut, dass auch mal andere drüber nachdenken. Und ich bin da ganz froh, dass jetzt es von Leuten in die Hand genommen wird, die einfach mitdenken, wie könnte die Corporate Learning Community weiter bestehen.
Ja, und am Ende muss man auch nicht eine Community ein großes Ziel haben. Oder ein Dach macht natürlich schon Sinn. Aber es können ja darunter auch Teilstränge sein, ne? Weil vielleicht haben jetzt andere gesagt, die Kompetenz ist genau mein Ding. Ne? Also vielleicht haben wir da dann so ein Portfolio, was einfach viel mehr Leute wieder aktiviert.
Ja, also es geht bloß darum, dass man weiß, wofür steht eigentlich die Corporate Learning Community. Denn auch alle, die sich jetzt neu dazugesellen wollen, die müssen ja wissen, zu welchem Verein gehe ich denn da eigentlich und wo schließe ich mich denn an. Insofern brauchen wir schon eine große Richtung wieder.
Genau. Ja. Genau, haben wir eine Minute noch für Veranstaltungstipps. Wir werden im November quasi am 7.11. das Audio-Only-Barcamp wieder machen. Das hat man auf den Herbst verschoben, um dann nicht mit Spotify All Ears zusammenzuliegen. Das wird auch dieses Mal so sein, dass 30 Leute hierher vor Ort kommen können und so ein bisschen mit Audiotechnik spielen können. Aber es bleibt Audio-Only, kam ja letztes Jahr im Feedback raus, kein Videostream. Die vor Ort kommen, müssen sich aber keine Papiertüte auf den Kopf setzen, sondern die sehen sich dann natürlich schon gegenseitig. Und wir werden am Tag danach, falls da jemand Interesse hat, an dem 8.11. so eine DIY-Technik für hybride Events-Masterclass machen. Also ich hatte jetzt für das Telekom Barcamp mal in so einer Präsentation zusammengeschrieben, was sind eigentlich die ganzen Erfahrungen, was das ganze Know-how. Und da werden wir früh, wahrscheinlich um 9 oder 9.30 oder so, so einen Livestream machen, wo ich das mal in 90 Minuten alles erzähle. Und wer mag und eben vor Ort kommen will, hat dann den ganzen Rest des Tages Zeit, um eben auch Sachen auszuprobieren. Wir können mal Räume zusammenschalten, ne? Weil dieses Hands-on, glaube ich, immer wichtig ist, um das zu lernen. Genau, und CLC haben wir auch noch einen Tipp, glaube ich.
Genau, eine Woche später, am 14.11., gibt es wieder das VDMA Barcamp, wo wir als Corporate Learning Community auch ein CLC machen dürfen. Also das ist eine so schöne Zusammenarbeit. Der VDMA freut sich, da mit uns gemeinsam aufzutreten. Und alle, die schon mal da waren, der VDMA mietet die edelste Location in Frankfurt, mitten in der Stadt, im Bankenviertel. Und auch das Catering ist wirklich vom Feinsten. Also so ein edles Barcamp kriegen wir alleine gar nicht gestemmt. Insofern sind wir froh, dass wir es mit dem VDMA zusammen machen dürfen. Am 14.11., also wer Lust hat, nach Frankfurt zu kommen, es ist ein ganz normales CLC-Barcamp für uns. Also die Corporate Learning Community kann sich da treffen. Und trotzdem, der VDMA lädt auch seine Leute dazu ein. Also von daher
das freut ist euch drauf. Vor Ort, also rein Präsenz oder auch in Hybrid?
Ja, der VDMA hat bisher noch keine Überlegung zum Thema Hybridcamp gemacht. Insofern wird es ein reines Präsenzcamp, aber wer sich darauf einlassen will, das ist ja für die, die dabei sind, auch ganz schön.
Da können wir ja ein paar Hybrid-Evangelisten da mal hingehen und vielleicht ein bisschen missionieren dann für nächstes Jahr. Ich sehe gerade an den Punkten, der Andi schreibt im Chat, wahrscheinlich schreibt er rein, dass es auch noch das Knowledge Camp gibt, da sei auch noch darauf hingewiesen, 10.11. Oktober in Berlin, da sind wir dieses Jahr zurück im Fritz Forum, das ist ja auch eine ziemlich coole Lokation und noch eine Woche drauf, da können wir vielleicht im nächsten Podcast schreiben, ist die Subscribe 11, ich habe dich schon in der Voranmeldeliste gesehen, also auch das Podcast Barcamp wird wieder zum Leben erweckt. Im Peter Edel, das ist auch eine extrem coole Veranstaltungslocation, der Vortragsraum, das sieht so ein bisschen aus wie aus Babylon Berlin, aber da ist ja noch ein bisschen hin, vielleicht schaffen wir es jetzt im Monatstakt zu bleiben und dann können wir da beim nächsten Mal ein bisschen drüber sprechen. Da würde ich sagen, ja, danke dir, Karl-Heinz, danke alle im Chat, der Chat war heute außergewöhnlich lebendig, das ist schön, dann machen wir den Stream gleich zu und ich wünsche dir und euch ein schönes Wochenende.
Ja, ebenfalls, tschüss Simon, tschüss alle draußen.